Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Was geht's?
Gut, ich denke mal, Folge 57. Hallöchen.
Hallo. Buongiorno.
Buongiorno, ragazzi. Ja, ich hab... Simon, wir nehmen heute an einem anderen Ort auf als sonst. Wir sind hier sonst immer in deiner wunderschönen Stadtresidenz.
Ja, im Schlossbein.
Ja, Schebein. Und heute sind wir in Italien.
Das stimmt.
In der Toskana. Und es ist ziemlich geil, hier aus dem Fenster zu gucken.
Ey, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Wir sind in der Toskana. Um uns rum eigentlich nur Berge und dann halt diese kleinen gelben Häuser mit den roten Dächern. So vereinzelt auf so einem Hügel. Also ja. Könnte ich jetzt nicht besser malen als Landschaftsmaler.
Nee, und wir haben echte Künstler dabei.
Das stimmt.
Und ich finde es auch, wir haben so ein Ferienhaus gemietet mit 10 Leuten.
Ja.
Ich darauf erstmal kurz Cheers.
Prost.
Ich trinke jetzt kurz an meinem Lambrusco. Es ist wirklich Leben wie der Gott in Frankreich. Der Pool ist mega geil. Übrigens mit 0,4% Salz im Pool anstatt Chlor, weil das weniger reizend für Haut und Augen ist, umweltschonender und noch irgendwas. Ich habe gegoogelt.
Nice. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Wir haben einen Salzpool und auch, ja, generell, es ist halt so ein Riesenanwesen. Wir lassen es uns gut gehen, sagen wir mal so. Und trotzdem nehmen wir heute für euch eine Folge auf.
Korrekt, korrekt. Ich weiß noch nicht, ob welcher irgendwer reinrennt, der nach oben die Treppe hoch muss und irgendwie sich eine Badehose holt. Wir haben schon nicht die Location genommen am Pool, weil es da gleich laut ist. Aber ist halt ein bisschen, sonst glaube ich, die für Reiseequipment voll in Ordnung, was wir hier machen.
Ich denke auch, also das wird schon. Also wir hoffen auch, dass das WLAN mitmacht, dass ihr die Folge überhaupt hören könnt, während wir noch da sind.
Ja, stimmt.
Ja, und ich denke, das erklärt dann auch schon, warum wir... Ja, diese Folge ist wahrscheinlich dienstags geben wird. Das ist ja das italienische Sonntag, das ihr so gewohnt seid.
Ey, aber ich merke das in vielen. Wir waren ja Sonntagmorgen, weil ich mit Dennis und Niklas einkaufen, eben schnell in so einem kleinen, wie heißen sie denn, Konat?
Ja, diese Supermärkte.
Konat, ja. Ihr seht meine italienischen Handbewegung hier gar nicht.
Das stimmt eigentlich, Podcast ist so ein Medium, das würde für Italiener gar nicht funktionieren.
Nee, das ist so...
Man kann zu wenig gestikulieren.
Absolut. Und da hatten die hatten alle so eine Ruhe weg. Das ist in Italien auch einfach anders. Wir Deutschen sind ja sehr regelfixiert, sehr pingelig und sehr so, gerade im Aldi wirst du so unter das Band kassiert quasi, weil die dich so stressen.
Ja.
Und hier ist so, ciao, und dann labern die noch mit dir, also wenn du Italienisch sprichst. Aber ja. So.
Ich finde das Faszinierendste hier, für mich zumindest, ist auch diese Tatsache, dass die Geschwindigkeit, also die Arbeitsgeschwindigkeit, nicht der Länge der Schlange anpassen.
Nö, warum auch?
Also man kennt das ja in Deutschland, wenn die Schlange lang ist, dann wird ja entweder eine neue Kasse gerufen oder die ziehen die Sachen dann ein bisschen schneller drüber. Das ist hier nicht so. Also da könnten 20 Leute anstehen. Da kriegt jeder in seiner Geschwindigkeit, kriegt sein Essen oder ne, also wird dann kassiert. Das finde ich sehr interessant. Aber ich finde dann am Umkehrschluss auch wieder, und das ist dann wieder so lustig, im Nachhinein wird sich aber trotzdem drüber beschwert.
Also ja.
man schafft sich so selber auf.
Aber findest du, dass die sich so viel beschweren hinterher?
Ja, die quatschen danach immer so miteinander, so, was da gerade halt so passiert ist. Oder abends vielleicht am Tisch. Das ist schon so, mal an so einem Nachbartisch haben sich auch solche beschwert, dass es so langsam geht im Prinzip.
Ja.
Und das gehört dann wiederum dazu irgendwo. Also man akzeptiert das, man findet es aber trotzdem doof.
Ja, aber ich finde auch, dass es viel gesünder ist als Mindset, so nicht dieses Hektische und so ein bisschen mehr.
Ich glaube ja, wenn das gesellschaftlich so ist, dass du dafür halt nicht angeschrien wirst, dann ja.
Ja.
Weil ich glaube, das ist nämlich der Unterschied. In Deutschland hätte schon längst jemand gerufen, so, machen Sie doch mal eine Kasse auf.
Ja, oder dieses passiv-aggressive, das dauert aber lange hier, wo ich denke, Monika, du hast Zeit. Auf dich wartet niemand. Entspann dich.
Deine Bio-Karotten mussten auch 12 Monate wachsen, bevor die rauskamen.
Deine gewaltfrei geernteten Kartoffeln hier.
Das war ich auch so ein Titel, Folgentitel. Gewaltfrei geerntete Kartoffeln.
Ey, aber ich finde, wir müssen noch mal ganz kurz, ich muss jetzt wieder den Westfalen machen, ne? Aber was mir am meisten auffällt hier ist, wie geil das Essen ist.
Ja.
Ist alles geil, egal was du isst. Wir waren in diesem kleinen, pisseligen Supermarkt und die hatten extra so eine Bäckereiecke. Und hatten dann auch Brötchen geholt, also italienische Version von Brötchen halt.
Ja.
Und Nika sagte, hast du mal echtes Focaccia gegessen? Und ich so, ja, noch nicht in Italien. Und dann hatten wir wirklich einfach nur so ein plaines Stück Focaccia-Brot mit Salz und Öl. Und es war so geil, leider. Es war wirklich der Burner. Was ist das auch? Ich bin nicht so ein Rotweintrinker, aber sie haben hier in dem Haus, wo wir sind, Weinkeller aus irgendeinem Grund. Und der Lambrusco ist so gut, ne? Rotwein. Es ist auch dann, wir waren vorgestern Abend, sind wir runter ins Dorf gelaufen und haben uns in eine Pizzeria gesetzt, spontan mit 10 Leuten. Und die Pizza war so geil. Also es ist halt nicht diese normale Pizza, die du in Deutschland kriegst. Es ist keine aufgebackene Ofenfrische von Wagner. Aber es ist halt geil einfach. Knusprig, dünner Boden. Ich hatte Salsiccia da drauf und Zwiebeln. Es war einfach richtig, richtig geil. Der Espresso ist hier richtig gut. Ach. Und wir haben jetzt schon ein Ranking erstellt, Simon, für Limoncello.
Ja, welcher ist gerade vorne, welcher Limoncello?
Der heißt Limoncé, also L-I-M-O-N-C und dann Apostroph hinten drauf.
Ja.
Und zweiter Platz ist aktuell der Limoncello Cuor di Sorrento. Das ist der, den wir nicht so mochten, der so ein bisschen sprittiger schmeckte.
Ja, der war zumindest nur Rang 2. Ja, also wir werden da auch weiter dran arbeiten. Vielleicht gibt es in der nächsten Folge noch ein Update.
Ja.
Aber wenn ihr mal in Italien seid, der Vitamin-P-Index ist TÜV geprüft und
es ist super.
Zu empfehlen, ist wunderschön.
Nur, ihr müsst halt darauf einstellen, dass hier kaum Leute Italienisch sprechen. Also Englisch sprechen. Die sprechen alle Italienisch und ihr kommt hier mit Deutsch und Englisch nicht so weit. Ich habe ein bisschen Glück, dass ich mein Französisch, Spanisch und ein bisschen Latein noch nutzen kann, um mich hier so durchzuwursteln. Aber wenn der Typ an der Kasse mich fragt, irgendwas bin ich auch raus, dann immer so Buongiorno. Mamma mia.
Man sollte es nicht auf die Spitze treiben. Ich finde, ein Klischee, was ich aber gar nicht bestätigen kann, ist bisher, dass die so gehetzt Auto fahren. Also da haben wir vielleicht einfach Glück, wo wir sind. Aber auch gestern La Spezia, das ist ja schon dann auch eine bisschen größere Stadt als jetzt hier auf dem Dorf, wo wir sind. Und auch da ging es. Also außer Niklas hat eigentlich keiner gehupt.
Ja gut, aber Niklas fährt sowieso mal. Als hätte der so richtig Energy Drinks drin. Aber ich finde auch generell so Autofahrkultur hier in Italien ist geil. Wenn die selbst 700 gegoogelt wird, so manche Schilder heißen. Weil die haben nicht nur so, hier fängt 50-Zone an, sondern hier fängt 50-Zone an und darfst nicht ausrollen, sondern du musst runterbremsen. Und dann Schilder wirklich so, ja, selbst die Polizei und die Einheimischen halten sich nicht dran, mach einfach.
Ja, in so einem Reiseführer war das wundervoll beschrieben und es ist wirklich genau so. Aber im Reiseführer stand sinngemäß jetzt, manchmal werden ihnen Schilder begeben, die sie zum abrupten Runterbremsen bewegen. Und das ist auch wirklich so von 30 auf 80, so runter, mittendrin in der Straße. 130 auf 80. Und dann stand diesem Reiseführer so, tun sie dies nicht oder sie riskieren eine Massenkarambolage.
Ja.
Die Italiener halten sich nicht daran, selbst die Polizei. Und das ist genauso wirklich. Also die drängeln dann auch hinter einem. Sie sind da fahren da fast an der Stoßstange.
Wir waren immer die Langsamsten hier in Italien, wenn wir uns nach dem Speedlimit gerichtet haben.
Ja, wobei man da sagen muss, naja, das stimmt nicht. Ich finde, die Italiener, die haben so eine Geschwindigkeit, die ist so 120 oder so 125. Die fahren 125, wenn 130 ist, also da fahren die zu langsam. Und dann fahren sie wiederum 120, wenn da 60 ist.
Ey, aber auch, so wie die Straßen ausgebaut sind und so. Wir sind ja in der Schweiz auch nur mal durch viele Tunnel gefahren, durch den Gotthard und hast du nicht gesehen. Und dann halt alles so mit Notausgänge beschildert, TÜV-konform. Und dann kommst du in Italien, das ist so ein Funzellämpchen da drin und denkst so...
Und es hängen auch so Kabel aus der Wand, ehrlich gesagt.
Und auch so Strecken mit so starken Kurven, wo einfach 100 ist und dann ist so lange gerade, da ist dann irgendwie 50. Wo denkst du, was ist mit euch in Italien?
Es ergibt wirklich keinen Sinn.
Aber das fand ich sehr interessanter Kommentar von Niklas. Soziokulturell ist hier Hupen auch was anderes, weil die viele Serpentinen haben. Du hupst halt mit der Intention, sorry, ich komme, ich fahre gerade, aufpassen. Und in Deutschland ist Hupen für mich immer sehr mit Aggression und geh weg da, du Assi, verbunden. Ja.
Das stimmt. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich hatte in der letzten Folge aus Izmir erzählt, da wird ja immer gehupt und da hatte dann die Theorie aufgestellt, dass die vielleicht keinen rechts vor links haben, sondern wer zuerst hupt, fährt zuerst an der Kreuzung. Und dann habe ich meinen türkischen Kollegen gefragt, neulich, und der meinte so, es ist eher so, wenn man da drüber fahren will und man hat jetzt keine Lust da anzuhalten, dann hupt man vorher mal, um zu gucken, ob jemand anders noch da ist. Damit man eher mal drüber fahren kann.
Ja, fair. Aber nochmal zurück zu letzter Folge, Simon. Wir hatten letzte Folge auch noch über Bärte gesprochen. Und da war das Feedback natürlich auch, dass du völlig recht hast. So ein schöner Bart macht schon viel aus. Also mein Onkel, gerade der soll zugestimmt, dass Bärte doch schon was Schönes sind.
Ja, man muss halt gepflegt sein und das ist ein bisschen Arbeit. Soll ich jetzt eigentlich so Instagram-like? Bei 500 Zuhörern droppe ich meine Skincare-Routine, Vanessa.
Deine Bartcare-Routine.
Meine Bartcare-Routine.
Ja, aber ich glaube, denselben Scheiß, den die ganzen Frauen für die Haare verkaufen, so mit Haaröl und mit Conditioner und bla bla, verkaufen die auch 100 Pro, also so Bartwichse und Bartöl und so.
Wahrscheinlich, ja. Also es gibt da echt viel. Ich habe auch neulich mal gesehen, es gibt ein Bartglätteisen. Also das ist wirklich so ein 5 cm großes Glätteisen, dass man so den Schnurrbart, also es ist jetzt nicht für überall für den Bart, aber vor allem für den Schnurrbart, dass man den so machen kann. Ja, habe ich auch nicht getestet. Das wäre sowas, das müsste ich vorher testen, bevor ich das jemals bestellen würde. Also ich wüsste nicht so genau.
Ich stelle mir so Hipster-Heinis im Berghain vor, oder nicht im Berghain, sondern so im Prenzlberg, die einfach eiskalt ihren Schnurres glätten.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das was bringt. Das ist halt nur so ein bisschen, ich finde, man muss auch irgendwo eine Grenze noch ziehen nebenbei. Aber ich merke schon auch, je länger jetzt die Haare werden in meinem Schnurrbart, desto mehr Arbeit ist es auch. Und desto schwieriger ist es, diese unter Kontrolle zu kriegen.
Ja, das glaube ich voll.
Weil die einfach machen, was die wollen.
Ich habe Locken. Ich kenne das.
Ach ja.
Aber ihr wart gestern in Cinque Terre.
Ja.
War gut?
Ja, also, ich fand's schön. Nee, doch, war schön. Also für alle, die es nicht kennen, das sind so 5 Dörfchen, Zinke, die so direkt am Meer sind und aber auch direkt an so einer Steilküste. Also da ist nicht irgendwie groß flach oder so, da ist direkt an der Steilküste und diese Häuser stehen einfach so oben drauf. Da kannst du locker mal, dass es mal 20 Meter runter geht. Ja, und die haben sich zusammengeschlossen und auch ziemlich clever, wie ich finde, so als 5 Dörfer treten die auf. Und haben dann halt einen Zug, der da durchfährt quasi. Der fährt dann auch, er hat wirklich so einen kilometerlangen Tunnel dann mal oder so, mitten durch diesen Berg. Und dann kommst du da raus und dann bist du wieder an der Felswand im Prinzip. Ist also hochinteressant. Da waren wir, eine Gruppe von uns gestern. Ja, ich fand's schön. Das Schöne war, es war zumindest jetzt, ich meine, was ist jetzt Mai? Es war nicht zu überlaufen. Es war schon voll, aber es war jetzt nicht zu überlaufen. Und es war preislich auch okay. Also du hast schon deutlich einen Aufschlag gezahlt, aber es ging jetzt noch. Ja. Und das Zitroneneis war sehr geil, das ich gegessen habe. Wirklich sehr geil.
Da bin ich ja neidisch. Mhm. Ich habe erstmal richtig Bock auf die Weinprobe heute Abend.
Stimmt, wir gehen heute Abend eine Weinprobe machen, ja.
Auf Florenz morgen.
Und Florenz.
Und ich muss ja direkt mal einen geometrischen Funfact droppen an der Stelle. Florenz ist ja für den Duomo bekannt, für diese riesen Kathedrale in der Mitte.
Ja.
Leute, die Assassin's Creed gespielt haben, werden das Ding auch wieder erkennen. Und eine Kuppel ist ja quasi eine halbe Kugel. Und der geometrisch korrekte Begriff dafür ist Dekaposphäre. Ich habe das aus so einem Schauberger-Video. Es ist so ein Fun-Fact, den ihr gerne auch weiter droppen könnt. Und ich habe beim Research diesen Fun-Fact gelernt. Es gibt ein Subreddit, Dome Porn. Also Leute, die sich so gerne so Kuppeln angucken.
Nee.
Doch, r/Dome Porn.
Was würdest du sagen, macht eine besonders ästhetische Kuppel aus?
Es ist schon das Zusammenspiel mit den anderen baulichen Elementen. Größe macht einen Unterschied, aber auch so Geschichte, wie das Ding zustande gekommen ist, weil in Florenz ist das Lustige, die haben diese Kathedrale gebaut und wussten dann nicht, wie sie dieses Dach zu Ende machen sollen und die hatten ein paar Jahre vorher so einen Künstler/Architekten vergrault, der ist dann irgendwo anders hingezogen, aus Trotz, wie nach Monteregioni oder so. Und dann hat er mitbekommen, dass die in Florenz zu blöd sind, da was drauf zu bauen, ist wiedergekommen und hat dann Shady einfach so der Legende nach so ein Ei genommen und auf den Tisch gedetscht, so ohne dass es so stehen blieb und so ist es am stabilsten, so machen wir es jetzt. Und dann haben sie dann Dom drauf gesetzt. Also es gibt so diese Urban Legends sind ganz lustig und natürlich, wie hübsch es ist.
Ich unterwandere jetzt einfach mal diesen ganzen akademischen Ansatz und sage, es sind einfach so Leute, die, je mehr das aussieht wie ein Nippel, desto besser finden die sind Domporn. Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist.
Simon. Obwohl, du hast ja auch es gibt auch irgendeinen Duomo woanders, der auch so kleine Türmchen hat und die haben alle auch ihre eigene Kuppel. Das sind so 1001 Kuppel oder so, das ist schon lustig.
Ich bleib bei meiner Aussage.
Okay.
Sorry, also wer sich auf dem Internetforum namens Domporn rumtreibt.
Nein, es ist Subreddit.
Ja, sag ich ja, Internetforum.
Ja, ich weiß nicht, es gibt schon richtige Dom-Aficionados.
Ja, scheint so, die sich dafür echt begeistern können. Ja, falls ihr jetzt noch nicht ganz neidisch geworden seid, können wir eigentlich mal über was sprechen, wo ich mir neulich so eine Frage gestellt habe und ich finde es sehr interessant. Und zwar, was machen eigentlich so Fußballspieler, die haben ja immer so mehrere Wettbewerbe, die gewinnen können. Mhm. Ne, irgendwie so DFB-Pokal und Bundesliga und Champions League oder Europa League, was auch immer. Was machen die denn jetzt? Die Wettbewerbe, die sind ja nicht alle am selben Tag, ne? Also die Finale nicht. Meinst du, die gehen dann so richtig hart feiern, wenn die eins gewinnen, aber bei dem anderen noch im Wettbewerb drinne sind? Oder macht man da, hört man da auf?
Ich glaube, es ist so ein Bierchen und wir müssen uns auf Übermorgen konzentrieren. Ich glaube nicht, dass sie sich so besaufen dürfen.
Aber das ist doch auch voll schade, weil du hast ja auch das Risiko, dass du den letzten nicht gewinnst und dann hast du so die Möglichkeit, komplett vertan zu feiern.
Du hast also, dir fehlt dann die Möglichkeit, deine Leber nachhaltig zu schädigen.
Nee, aber nicht, weiß ich ja nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die mit Alkohol feiern, ehrlich gesagt.
Ja.
Das weiß ich auch nicht. Aber ich meinte mehr so in diese Richtung, weil es macht ja dann unter Umständen mehr Spaß, den ersten Wettbewerb gewonnen zu haben und bei dem anderen schon längst raus zu sein, weil dann kannst du voll Party machen, als zu wissen, du musst noch in den anderen Wettbewerb,
ja,
und dann da zu verlieren.
Das kann ja aber voll den Kick geben, wenn der Wichtigere zuerst ist und dann noch so das.
Ja, aber die leben ja auch so, also die leben ja auch so hier und jetzt. Weißt du, die nächste Saison könnten die vielleicht gar nicht mehr in überhaupt nur ansatzweise in dieser Dings drin sein, also in der Position drin sein, dass sie überhaupt das, also die Wahl haben.
Ich weiß es nicht, aber solange die sich so hart besaufen, was spricht dagegen, dass die feiern? Ich meine, überlegen wir nur, wenn die so stark trinken, dass die dann nicht mehr so performancefähig sind.
Ich weiß es nicht, aber die sind ja schon auch sonst sehr rigoros, ne, so mit abends früh ins Bett und so Sachen und immer schön fleißig Training.
Boah, da bin ich raus. Ja, nee.
Aber wahrscheinlich ist auch wieder nur so ein Problemzeit nur so der FC Bayern oder so. Der Rest der Liga ist so, Alter, lass mal gucken, dass wir immerhin noch nächstes Jahr überleben finanziell.
Ich habe letztens so einen lustigen Gedanken zum Thema Fußball gehört. Da ging es um einen Podcast, den ich sehr gerne höre und der eine davon ist Schalke-Fan. Die sind ja jetzt aufgestiegen wieder in die erste Liga.
Das kann sein, ja.
Ich weiß, ich kann es auch noch nacherzählen, ich war nicht dabei. Und er war im Stadion beim letzten Spiel, wo es halt um die Meisterschaft ging. Und er hat angemerkt, dass so Stadionsprecher eigentlich auch eine psychologische Ausbildung bräuchten, weil die sich manchmal nicht bewusst sind, was sie mit den Köpfen von diesen Fußballfans machen. Zwei Beispiele dazu. Das eine ist, der Stadionsprecher macht eine Durchsage mit: Leute, wenn noch ein Bengalo gezündet wird, dann müssen, also wenn ihr weiter Bengalos zündet, müssen wir das Spiel abbrechen, weil die Sicherheit uns sonst das Stadion zumacht und uns rauswirft.
Ja.
Zwei Sekunden später überall Bengalos. Weil diese, sorry, aber viele Fußballfans sind auch ein bisschen dumm, die gucken dann sich runter, er hat Bengalos gesagt, ich hab noch ein Bengalo.
Wie so ein Hund, ne, wenn er so,
wirklich?
Wenn er so selektiv nur so ein Wort erkennt.
Du kannst auch Milo sagen, Milo, geh nicht zu deinem Spielknochen, mal so, Knochenfump. Und genauso war es dann, als sie dann gewonnen, kurz als dann feststeht, sie müssen noch zu Ende spielen, aber sie haben wahrscheinlich gewonnen, kam dann die Durchsage: Liebe Schalke-Fans, ich weiß, ihr habt gerade gewonnen, aber denkt bitte dran, wenn ihr das Feld stürmt, dann gefällt ihr euch und andere. Und er meinte schon, sie ist im Umfeld bei den Leuten so, boah, wir können das Feld stürmen.
Ach, du meinst, dass er die auch noch so auf Ideen bringt im Prinzip.
Er will die davon abhalten und das glaube ich ehrlich, aber es ist so, warum? Triff Maßnahmen, die du nicht machen können, aber sag's denen nicht noch.
Vielleicht sollte man das dann so mit umgekehrter Psychologie probieren.
Nee.
So, zündet jetzt alle eure Bengalos. Und dann ist es uncool, weil dann hat er mich aufgefordert, das zu tun. Ich tue das nicht.
Das hilft vielleicht bei den Trotzpatienten, aber nicht bei den Leuten, die so, guck mal, ich hab mein Bengalo, lass mal Bengalos anbrennen. Vielleicht ich glaube auch nicht, dass es nur so ein Schalke-Phänomen ist. Nee, weil jetzt,
da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Wo die Eintracht gewonnen hat, waren die auch die halbe Nacht lang asozial und laut bei uns. Wie viele Autokorsos gefahren sind alleine.
Ach, da war ich gar nicht da. Stimmt, weil ich war in Valencia.
Ja, gefühlt haben alle Assis der Stadt vor meinem Fenster gefeiert. Also ich wohne ja in der Nähe vom Schönplatz und da war halt richtig was los, weil da auch ein paar Kneipen sind. Und halt bei mir ist halt die große Straße, die zur A5 führt und Autokorso nach Autokorso.
Absolute Eskalation. Stell dir vor, du wohnst in der Nähe des Stadions irgendwo. Die hatten ja so Public Viewing da gemacht.
Ey, es war ausverkauft. Die haben bei uns auch die Ansage gemacht, wenn die heute Nacht gewinnen, braucht ihr morgen nicht versuchen, in der Innenstadt irgendwas zu machen oder durch die Innenstadt durchzufahren. Die werden die nächsten zwei Tage nur besoffen und am Feiern sein.
Ja.
Aber die Eintracht ist so ein... Ich wohne jetzt seit fast 10 Jahren in Frankfurt, aber die Eintracht ist auch wirklich so ein Verein von Vögeln. Wirklich. Und nicht nur, weil die einen Adler als Wappen haben. Ein Freund von mir hat irgendwann in Niederrad gewohnt und ich bin dann mit der Tram hingefahren. Aber in Niederrad ist das Stadion auch.
Ja.
Dann bist du da samstags in der Tram, um dich herum so ein Haufen besoffener Eintracht-Fans, die nach Bier und Döner riechen und sich nicht auf Songtext oder Melodie einigen können. nur die SGE. Und ich so, ja, ich hab das verstanden, was für ein Verein ihr seid.
Ja, die wiederholen das auch sehr häufig, ne? Ja. Das, nur das in Sicherheit, dass du es nicht vergisst.
Es gibt so einen richtig guten Beitrag von Hazel Brugger, wo sie bei einem, ich glaube, das war West Ham gegen Frankfurt, also nicht das Finale, das war ja Glasgow Rangers gegen Frankfurt. Ja. Und die waren einfach komplett daneben, die Leute. Also Fußballfans sind sowieso so ein Thema.
Generell denke ich Sportfans, das ist so die letzte Bastion, wo sich der Mann nochmal...
Ich weiß nicht, ich habe noch nie so Curling-Ultras gesehen irgendwo.
Ah, ich weiß nicht.
Obwohl, ich war im Auslandssemester in Kanada und da war einer der finnischen Austauschstudenten, war ein Hockey-Fan, ist halt Finnland, bei denen ist Hockey, bei uns Fußball ist. Das ist ein
Nationalsport, ja.
Und der hat mich sehr an einen norddeutschen Studienkollegen von uns erinnert, weil der auch sehr trocken war von der Art her und auch so... ich weiß nicht, was für ein Verein in Finnland, aber so ein Hockey-Ultra war. Und man will dann so Smalltalk machen und so, ach Finnland, das soll ja auch voll schön sein, wie ist es so und wo kann man denn hinfahren? Er meinte, ja, wenn du es schön findest, der Alkohol ist sehr teuer und die Suizidrate sehr hoch. Ich denke, Junge!
Finnen sind aber auch echt lustig.
Ja, einfach. Die sind wirklich komplett abgestumpft.
Ja, die sind
damn.
Das ist deren Humor.
Was macht die Dunkelheit mit euch?
Wahrscheinlich. Ja, noch zu Valencia vielleicht, da sage ich noch so 2-3 Worte zu, das war auch echt interessant und ich habe da eine Warnung an alle Leute, ey, geht niemals auf eine Konferenz in Valencia, ich sag's euch ganz ehrlich, aus Erfahrung, kann ich das jetzt sicher sagen, weil das Problem ist, Valencia ist bestimmt schön als Stadt oder so, aber Valencia ist einfach nicht für Konferenzen gemacht. Und auf so eine ganz eigene, dumme Weise irgendwie nicht. Also die haben zwar eine Messe und so ein Messegelände auch, aber die haben nicht genug Taxis an der Messe. Also da ist irgendwie die Kommunikation zwischen Taxiunternehmen und Messe funktioniert nicht. Da standen 300 Leute in der Schlange für Taxis.
Okay.
Das 40 Minuten für Taxi gewartet oder so. An der Stelle war einfach nicht genug. Frankfurter Flughafen, da steht die zehnfache Menge an Leuten. Aber es wird sofort alles abgearbeitet, weißt du, so zack, 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 zack.
Aber macht Valencia das schon länger? Also sind die schon länger eine große Messestadt?
Weiß ich nicht, aber sie sollten es lassen, das weiter zu versuchen, weil also sie kriegen es ja nicht hin. Das nächste Ding ist zum Beispiel, dann ist auch eine Metro so 10 Minuten davon entfernt. Da fährt erstmal nicht die Linie, manchmal nicht. Ja, also die fährt manchmal einfach nicht hin. Die fährt generell nur jede halbe Stunde, aber manchmal fährt sie auch einfach nicht. Weil die haben jeden Tag der Woche haben sie einen anderen Fahrplan. Also die haben wirklich, das ist jetzt kein Witz, die haben so Farbpläne, da gibt es irgendwie so 3 Farben, grün, blau, rot und da musst du immer gucken, in so einem Kalender ist heute ein blauer, ein grüner oder ein roter Tag und dementsprechend fahren die dann.
Alter, das fickt dich doch voll auch im Berufsverkehr.
Ich weiß auch nicht, weil Valencia ist auch, das ist wirklich so eine Stadt für sich. Und dann ist aber so, an dieser Messe, was denkst du, wie viele Ticketautomaten es gibt, wo du ein Ticket kaufen kannst, um wieder zurückzufahren?
20.
Einer. Es gibt einen einzigen Automaten, an dem du Tickets kaufen kannst.
Ja, aber wie denn? Ich habe gerade überschlagen, wie viel bei uns am Flughafen oder an der Messe stehen. Das ist ja alle paar Meter, ist halt irgendwie so ein scheiß Automat.
Ja.
Alter. Aber dann, ich verstehe es nicht, weil deswegen hatte ich gerade gefragt, wie lange die das schon machen, weil du musst ja irgendwann auch raffen, hey, das war kacke bei der letzten Messe, es war nicht koordiniert, lass mal besser machen nächstes Mal.
Aber so ticken die, glaube ich, in diesem Land nicht. Also ich denke, Valencia ist dahingegen genau wie Italien, dass die da sich wirklich sagen so, nee, wir machen das in einer Geschwindigkeit. Also ich kann dir auch ein super Beispiel machen. Das Essen war übrigens furchtbar auf dieser Messe, ja, aber ich kenne leider die Catering-Firma nicht, sonst hätte ich die jetzt auch mal wirklich geschmäht. Also ich habe noch nie sowas gegessen. Manche Sachen konnte man nicht essen. Und wir reden von einem belegten Brötchen konntest du nicht essen.
Wow.
Es ging einfach nicht.
Sicher, dass das nicht Aramark war oder eures?
Nein, es war schlimmer. Es war wirklich schlimmer.
What?
Das war ein Brötchen. Ich hatte noch nie so ein Brötchenmaterial überhaupt gesehen. Also wir reden davon, dass du so, das bist du so eingesungen, das war so ganz zäh und es ging überhaupt nicht. Der Schinken hat nichts geschmeckt. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, weil die hatten nämlich auch sich gedacht, wir müssen ja auch Abendessen machen. An einem Abend mussten die Abendessen machen. Also ich dachte, was könnten wir denn machen? Ey, wir holen hier so einen Typ, der so von so einem ganzen Schinkenbein so Scheiben Schinken runterschneidet. Ja, so klitzekleine, ne, 2x3 Zentimeter große Scheibchen. Ja, da standen da plötzlich 200 Leute an, weil der hat ja halt in seinem Tempo da seinen Schinken geschnitten. Also, das ist wirklich, das ist in diesen Köpfen dieser Menschen, es ist einfach nicht verankert. Und die sind bestimmt nett und die sind bestimmt toll, diese Menschen in Valencia, aber die sind nicht in der Lage, irgendetwas Serviceorientiertes zu machen. Also, du hast auch an Hotels, dass die Rezeption kein Englisch spricht.
Mann, okay, ja, das ist kacke.
Und dann hast du die haben einfach kein, also die haben wirklich kein Serviceverständnis in dieser Stadt. Also das ist auch, wenn du zum Beispiel essen gehst, kann das halt auch Frühstück oder so, es kann halt zwischen 30 Minuten und 2 Stunden alles dauern.
Ja, das ist ja kacke, wenn du Termine hast.
Ganz genau, das funktioniert einfach nicht und das geht nicht. Ich verstehe das, was man jetzt sagen kann, oh, das ist ja deren Lebensgefühl und alles. Deswegen, das akzeptiere ich auch. Ich sage ja nicht, Valencia sollte sich ändern, nur die sollten einfach ihre Messe einpacken und irgendwo anders hin verschiffen. Ja, Barcelona oder so, Barcelona kann das.
Oder bei diesem Scheibenheini zu bleiben, dann stellst du halt 2 Scheibenheinis ein, dann hast du immer die doppelte Geschwindigkeit.
Ja. Ey, und der war noch nicht mal das Schlimmste. An einem Dings gab es auch so Tacos und da waren so 2 Jungs, die sollten gleichzeitig Tacos machen, die wussten aber nicht, wie es geht.
What?
Ja, die wussten nicht, in welcher Reihenfolge die Sachen zu belegen waren. Der hat das immer anders belegt und die standen sich dann noch gegenseitig im Weg. Das heißt, sie mussten immer so hintereinander aneinander vorbeilaufen, um zu den anderen Zutaten zu kommen. Also das konnte ich dann irgendwann einfach nicht mehr ernst nehmen. Die Toiletten gingen nicht stellenweise an diesem Teil. Also
ja, aber das ist doch... Da fällt dir doch auf, dass du an dem Prozess was optimieren musst, wenn du dir zu zweit im Weg stehst und du machst es für ein paar Stunden.
Das ist ein Mentalitätsding. Den fällt das halt nicht auf. Und das ist, glaube ich, das große Ding. Deswegen sollten die es einfach lassen. Also ich persönlich auch, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich überlege auch, ob ich privat jemals nochmal dahin wollen würde.
Okay.
Weil es einfach so gar nicht meine Stadt ist. Das sind halt so Träumer, ja, die so irgendwie... Ja, irgendwas anderes gerne eigentlich alle machen würden.
Aber das heißt, du hast auch so, hast du dir irgendwas Sightseeing-mäßiges angeguckt oder war das wirklich nur Messe bei dir?
Ich war fast nur Messe. Ich war am Strand mal, okay. das war ganz schön da und wir haben uns ein bisschen mal die Innenstadt kurz angeguckt, aber wer war auch jetzt nicht drin? Ja, ging einfach nicht.
Okay, ja, verstehe ich. Schade eigentlich.
Schade, ja.
Es gibt noch so viele schöne Städte. Ich bin gespannt, wie uns Florenz und Lucca gefallen. Ich muss auch sagen, manchmal hat man das ja, dass man in der Stadt fährt und so von den großen Sachen, die so angekündigt sind, enttäuscht ist.
Ja.
Ich war vor 4-5 Jahren in Kopenhagen. Da gibt es diese Bilder von diesem Nyhavn, von diesem Hafen da, mit so bunten Häusern und so. Fand ich relativ lame im echten Leben. Als Filmkunde ist es voll hübsch und auf Bildern, aber im echten Leben hat es mich nicht so gekickt. Was ich wieder geil fand, war der Frederiksdom in Kopenhagen und eine Stunde nördlich in Helsingør ist so das Schloss Kronburg. Also da war auch die dänische Königsfamilie eine Zeit lang und da spielt Hamlet. Also da hat Shakespeare Butter meinte, lass mal hier ein Stück schreiben. Und das war ganz cool, das war auch vom Blick her cool, du konntest über diese Meerenge nach Schweden gucken und so, das hat sich voll gelohnt, aber der Hafen irgendwie gar nicht.
Ich sag's nicht, ich bin ja so ein Typ, ich kann mich so überhaupt nicht für so Kathedralen oder so begeistern, ne? Wirklich so null. Ich denke mir, wenn ich so 3 gesehen habe, reicht mir das auch für so ein ganzes Jahr oder für 3 Jahre.
Ich verstehe es irgendwie, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der religiöseste Mensch aller Zeiten,
ja.
Aber ich finde, es gibt so ein paar Kathedralen, die einem schon so ein bisschen Respekt einflößen, wegen der schieren Größe oder wegen der Art, wie die alle aufgebaut sind. Also ich weiß, in Madrid, ja, Frau Brinker, in Montreal gibt es eine Basilika Notre-Dame de Montréal, also deren große Kathedrale. Und die hatte so richtig, so durch so blaue Buntglasfenster wirkte das so, ich weiß nicht, die Art war irgendwie, die Atmosphäre war so krass. Und ich fand Notre Dame, Simon sagt schon, das ist sehr dunkel, also der andere Simon sagt, das ist sehr dunkel und so eine alte gotische Kirche, aber ich fand irgendwie, Notre Dame ist ja als Kirche oder als Gebäude historisch relativ wichtig für die Stadt. Das Buch von Victor Hugo, Der Glöckner von Notre Dame, heißt im Original französischen Notre Dame de Paris, weil es eben nicht um die Leute, sondern um halt die, Notre Dame de Paris, sondern um die Kathedrale geht und dass die alles überdauert und ich finde die so auf einer metaphysischen Ebene interessant.
Mhm.
Also das Bauwerk und so gotische Kunst und so fein. Aber ich habe so einen kleinen Spleen, wenn ich in der Kirche bin auf Reisen, mache ich immer eine Kerze an. Weil, also katholisch aufgewachsen, ich denke so, hier Gott, hier ist mein Memo, denk mal dran, auf alle aufzupassen und dann weiter geht's.
Ach,
ich melde mich in 2 Jahren nochmal. Gott und ich haben eine Fernbeziehung im Prinzip.
Fernbeziehung mit Gott.
Das ist auch ein guter Folgentitel.
Fernbeziehung mit Gott.
Ja, aber was guckst du dir denn gerne an auf Trips? Also
Ich weiß nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Manchmal ist es Natur, was ich ganz schön finde, wenn es also wenn ich das irgendwie anbietet, so um so ein bisschen wegzukommen. Sonst gehe ich gerne irgendwo so lokal was essen oder so oder einkaufen. Finde ich schön, so auf den Markt zu gehen. Mhm. Ne? Oder auch irgendwie so, ja, Bazar ist immer so ein bisschen kritisch, finde ich maximal nicht, wenn Leute einen so anschreien. So.
Ja.
Aber das sind so die Sachen, gerne weg. Museum gehe ich eigentlich ziemlich gerne. Ich finde das immer eine sehr schöne Möglichkeit. Und sonst, wenn ich in so einen Urlaub gehe, also ich gehe viel lieber in Urlaub, um zu entspannen, ja, als um was zu sehen. Muss ich echt sagen.
Aber bei mir ist das so 50-50, ich kann beides. Mich kannst du eine Woche auf eine Liege am Pool legen und ich bin fröhlich.
Ja.
Bei mir kannst du aber auch so Städtetrips machen, so London, Paris, was nicht. Wo du gerade Markt oder so sagtest, wenn du jemals nach Kuba kommen solltest, in Havanna gibt es auch so eine riesige Markthalle, wo Leute so Gemälde verkaufen und so kleine so Andenken und so. Und es ist irgendwie ganz witzig, da mal durchzulaufen, sich das anzugucken. Das ist eigentlich halt so ein paar schöne oder so Instrumente und so, das ist ganz cool.
Sag mal, Vanessa,
Kennst
du diese Brötchen, meistens so helle Brötchen, die außen noch so Mehl drauf haben?
Ja.
Wie isst du die?
Hä, das sind halt normale Brötchen.
Ja, man hat doch das Mehl dann immer überall.
Ja, die stören mich, das stört mich auch. Manchmal mache ich das ein bisschen ab.
Aber ich verstehe das Produkt nicht. Was soll denn das Mehl da oben drauf bewirken?
Ich glaube, es ist Optik. Es wirkt so backfrisch, so. Da ist noch Mehl dran, keine Ahnung.
Ja, aber also jeder, der irgendwie selber Brötchen mal gebacken hat, sollte ja wissen, dass wenn man die aufbackt, ist danach ja kein frisches Mehl mehr draußen dran.
Ja, aber aufbacken ist ja... Das sind ja fertig Brötchen dann noch nicht.
Nein, wenn man sich selber Brötchen backt.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich Ästhetik.
Eine schlechte Ästhetik. Hört aber damit auf. Ey, Deutscher Bäckerverband hört damit auf. Wirklich, wenn es nur Ästhetik ist.
Ich verstehe, aber es ist ja mit dem Salz auf Brötchen dasselbe.
Nee, Salz ist ja für den Geschmack.
Aber da ist ja Laugengebäck, da ist ja schon 12 Tonnen Salz drin.
Ja, aber da kommt ja noch ein bisschen Salz oben drauf, damit mehr
Nein,
Salz ist.
Nein, ich komme mir das jedes Mal konsequent darunter.
Das ist ja dann wieder seltsam.
Nein, ich mache das ab und dippe das dann in irgendwas.
Aber darf ja jeder essen, wie er will, aber das kannst du ja immerhin, gut abmachen.
Brezel ist sowieso so ein überschätztes Konzept an sich.
Jetzt pass auf, was du als nächstes sagst.
Ja, das ist so, der eine Teil ist so knöcherig und trocken und der andere ist okay.
Nee.
Du musst halt, ich verstehe Laugenbrötchen, da hast du ein normales Brötchen, ein bisschen, ich mag den Teig auch und so, aber du hast unten dieses dicke Stück Brezel, was ganz okay ist und der Rest ist halt so knochiges Kackzeug, was du nur essen kannst, wenn du das in irgendwas anderes dippst.
Also wer hat dir denn wehgetan in deiner Kindheit? Welcher Brezel? Also nein, das ist einfach nicht so. Also bei guten Brezeln ist das nicht so.
Ich finde Brezel knochig. Überschätzt. Nee. Brezel rückbauen. Ich finde da eher so Croissant, Laugencroissant, so da kannst du mich mitkriegen.
Ich denke, wir sollten eine repräsentative Umfrage starten unter unseren Zuhörern. Ja. Schreib doch mal, sind Brezel überbewertet? Ja oder nein?
Die Antwort ist ganz einfach hier.
Nein, lass euch nichts erzählen von Vanessa. Nein, Brezel sind einfach geil. Auch so Weißwurst mit Brezel und so süßem Senf. Oh, ist das schön.
Ja, aber da isst du das, ja, da musst du da kannst du aber die Weißwurst wieder in das, das Brezel-Dings wieder in diesen Senf dippen, dann geht das wieder. Aber du kannst ja Brezel nicht so roh essen oder so pur essen.
Doch, kann ich auch Brezel essen. So aufbackt Brezel, gerade wenn die noch so warm ist, oh, das ist wunderschön.
Also so Laugen, ich verstehe ja Laugengebäck an sich, aber Brezel ist einfach kein gutes Konzept.
Nein. Brezel ist das superior Konzept, weil du hast einfach in einem Gebäckstück mehrere Konsistenzen.
Ja. Boah, weißt du, was auch völlig überschätzt ist? Ich bin ja jemand, der auch viel so diese Proteinprodukte konsumiert, ne?
Ja.
Und man kann davon halten, was man will, viel ist einfach nur zugesetzt und gemanscht und das sehe ich auch, aber weißt du, ich guck da ein bisschen drauf und so. Aber waren wir in der Schweiz an der Raste und ich wollte einfach nur Kaffee aus so kalter, so... Emmy-Kaffee, wie der heißt.
Ja.
Den jetzt auch Protein-Kaffee. Warum? Damit ich hyperaktiv und muskulös bin. Ist das hier... Ist das wirklich wie so ein Eichhörnchen auf Steroide oder was hier das Ziel? Also es gibt Produkte, die müsst ihr einfach in Ruhe lassen.
Ich habe eine Theorie dazu, warum man das macht.
Warum?
Ich habe das Gefühl, dass man das heutzutage immer mehr bei so Produkten macht, die so ungesund sind oder so mittelgesund, also nee, oder sagen wir, ne, also schon relativ ungesund sind, damit man das den Eindruck erweckt, also ungesund ist das gar nicht, weil es ja viel Protein drin.
Ja, oder dass dann so, ja, ich finde hier nichts, oh, aber da ist hier Protein drin, das brauche ich vielleicht noch und dann, ja. Ja, das macht Sinn, das glaube ich auch.
Also ich kann es mir nur so erklären, weil sonst hast du ja vollkommen recht, warum solltest du über deinen Kaffee Protein aufnehmen? Also ich meine, das kann ja kein Ernährungsziel sein.
Also ich kenne Leute, die Proteinmangel haben oder sowas, die sich so medizinische Produkte in Kaffee rühren für Proteine, aber das ist auch der einzige Case, der mir einfällt, so Normalsterbliche brauchen das einfach nicht. Das ist ja Unfug.
Ja.
Vor allem, ich finde auch, so viele Leute unterschätzen einfach die Magie von so einem guten Frühstück. Wir hatten heute selbstgebackene Brötchen.
Oh, das war geil.
Die waren richtig geil. Auch, ey, so dieses ganze Obst-Gemüse-Aufschnittgezeug ist in Italien so viel geiler als bei uns, weil die Italiener, anders als wir Deutschen, für ihr Essen noch Geld aufnehmen, in die Hand nehmen und Geld ausgeben.
Die nehmen so einen Kredit auf.
Ja, aber weißt du, die wissen das viel mehr zu schätzen und der Großmarkt weiß das, deswegen kriegen wir auch nur die scheiß Sachen in Deutschland.
Ja, wir kriegen halt, daher sind nicht nur die Scheiße, aber wir kriegen halt ein anderes, ein preiswerteres Produkt am Ende des Tages. Weil das darf man auch nicht vergessen, es ist schon auch teuer, auch im Supermarkt hier.
An manchen Ecken. Also es ist halt so, man ist immer überrascht, was teuer ist und was nicht.
Mach mal ein Beispiel.
Also Lars sagt zum Beispiel, dass der Wein gar nicht so teuer wäre, der geile Wein, für so 3-4 Euro die Flasche.
Ach ja, der Lambrusco mit Sprudel. Das ist auch so eine Vergewaltigung für sich, nicht? Aber es ist irgendwie geil.
Richtig gut. Ich finde ihn super. Aber dann hast du halt so, was du sagst, so Fleisch, Wurst, Käse, Obst, Gemüse, die da ein bisschen teurer sind. Aber auch der Käse ist so geil.
Ja, ist schon gut. Gerade Milchprodukte sind echt mega hier, finde ich auch.
Oh, wenn ich mal auswandere.
Ab nach Italien.
Bella Italia.
Dann auch in die Toskana oder was wäre deine Wunschregion?
Ich war noch nie vorher in Italien. Ich kenne also nur diese Ecke.
Ah, okay.
Ich würde mir noch ein paar Sachen angucken. Ich glaube, ich würde nicht so krass in die Stadt ziehen. Ich müsste halt Italienisch lernen, aber Sizilien wäre mir, glaube ich, auch zu kritisch. Aber ich finde die Nähe von Florenz ganz schön. Ansonsten mal schauen.
Na dann. Ja, Wanne, dann würde ich sagen, wäre vielleicht ein Wechsel in die Politik angemessen.
Warum?
Da kommen wir auch schon, dann mache ich den cleveren Übergang zum nächsten Thema. Letzter, was denkst du denn, was ein Landtagsabgeordneter bekommt, netto so nach dem Studium?
Du hast es uns heute Morgen erzählt, am Frühstück.
Ach, verdammt, habe ich das schon gesagt. Okay, dann für alle Zuhörer, es sind so 5.200 Euro. Plus natürlich kriegen die nochmal Sachen wie Zuschüsse für Bahnfahren. Die kriegen natürlich auch Büroeinrichtungskosten und andere so Mobilitätskosten. Laptop kriegen die natürlich auch bezahlt, müssen die nicht selber bezahlen.
Das ist doch kacke.
Das ist so vollständig absurd. Überleg mal, dein erster Job würde dir 5.200 netto bezahlen. Und ganz ehrlich, sorry jetzt an alle hier Henriks, die gerade Politikwissenschaften studieren, dass ihr ein bisschen neben der Ausbildung mal, dass ihr während des Studiums mal gekennzeichnet hat, zählt nicht als Job, ja?
Nee, und ich verstehe auch nicht, wie du so die einfachen Leute repräsentieren sollst oder dafür ein Verständnis für aufbauen sollst, wenn du aus einer Akademikerfamilie kommst und nie damit Berührung hattest, wie das ist, mit einem Haushaltseinkommen von unter 4.000 Euro im Monat.
Ja.
Oder auch so, ich meine, wir haben auch relativ privilegierte Situationen, aber wir haben auch mit Azubi-Gehalt angefangen in Frankfurt mit ein paar hundert Euro. Und da musst du Abstriche machen und du musst aufs Geld gucken. Und das ist schwierig und das habe ich auch am Anfang nicht gekonnt, das musste ich auch lernen. Aber es ist halt was du lernen musst, um eine gewisse Reife auch zu entwickeln, um auch ein Gefühl und einen Respekt vor Geld zu haben. Und sonst kommst du in so ein Mindset, wo du so denkst, ja, das, man kann sich alles leisten, wenn man nur will. Nee, kann man nicht, Leute. Also so, du verlierst halt den Zugang zu den Leuten, die deine Vertretung am meisten brauchen.
Vollständig. Und gerade auch, ich meine, deren Gehälter werden ja auch nochmal inflationsbereinigt und ähnliches oder ständig erhöht. Ja, da ist es auch nochmal was ganz anderes, wenn plötzlich Mieten auch so anziehen, weißt du, dann ist es viel einfacher tragbar, wenn du selber auch viel mehr Gehalt bekommst.
Du siehst es bei uns an der FS doch auch, wie viele Leute dann anfangen, die BWL studieren und meinen so, ja, Betriebsrat würde ich bei mir verbieten. Wo ich denke, darfst du nicht, mein Freund? Und zweitens ist das ein wichtiges Austauschorgan im Prinzip und du musst ja, die haben gar kein Verständnis dafür, wie das ist, wenn du mit weniger Geld irgendwie über die Runden kommen muss oder wenn du eine Familie hast oder so. Oder warum eine Arbeitnehmervertretung richtig ist. Weil die nur sehen, die sind am Studieren, haben in ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet und haben jetzt schon so eine Arbeitgeberposition für sich selber auserkoren.
Ja, ja, ja.
Das ist so ekelhaft, jedes Mal.
Das ist so auch so was. Aber ich habe es schon mal gesagt und ich habe das Gefühl, dass es auch mal schlimmer wird, aber man muss da nochmal drüber reden. ich persönlich sehe ja Deutschland voll auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, wir werden auch bald von Holland und so überholt. Holland hat halt den einzigen Nachteil, dass sie nicht so viele Menschen haben und nicht so viel Platz und nicht so viele Ressourcen. Aber die sind in so vielen Faktoren so viel vorne dran, wo die einfach ein viel besseres Verständnis davon haben, wie man Leute in die Selbstständigkeit ranführen kann, wie Unternehmen Wert schaffen können.
Ja. Ja,
weil das ist auch immer ein großer Unterschied, wenn ihr das auch lest, vielleicht manchmal so Leute, die so Start-ups haben, ja, die so Gründer sind und alles, die bewegen dann auch nicht unbedingt die Welt. Ja, es kann auch mal sein, dass die halt bei einer Geldgeberrunde richtig Glück hatten und da irgendwie, richtig Glück heißt in Deutschland, vielleicht so 1 Million oder so 1,5 Millionen Euro eingesammelt haben. Damit kannst du erstmal ein Unternehmen anfangen aufzubauen, ja. Und da kann sich immer noch rausstellen nach 3 Jahren, dass das Geschäftsmodell kompletter Quatsch war und das Ding wird dann wieder dicht gemacht. Ja, da hast du nichts im Prinzip in dem Sinne schon geleistet oder, nicht geleistet, du hast schon was geleistet, zu gründen ist auch anstrengend, aber du hast dann noch nicht was geschafft in dem Sinne, ja, dass du dann sagen könntest, oh ja, das, was ich getan habe, funktioniert. Also deswegen ist auch, wenn man jetzt sagt, oh, wir haben ein Ökosystem, in dem haben wir 500 Startups oder so, ja, wenn dann es halt nur 3 schaffen und miteinander sind es halt 50 Startups und davon schaffen es halt 5 oder 6, ja, das ist eine ganz andere Quote. Ja. Einfach auch an Unternehmen. Und ich glaube, dass sie da das extrem gut machen mit Unternehmen, die wirklich Wert schaffen am Ende des Tages und die auch im Markt bleiben. Und das sehe ich halt in Deutschland gar nicht. Und ich glaube, dass es angetrieben ist auch von diesem ganzen, wir haben einfach mittlerweile so BWL einfach auserkoren als so was mit, damit kriegst du nur einen Job.
Ja.
Und das ist für mich absolut schockierend, wie viele Rollen es da gibt. Und ich meine, ich habe den Tipp schon mal gegeben, wenn ihr in Deutschland, wenn ihr das Land voranbringen wollt, dann wählt für mich Spaß. Dann sucht euch beispielsweise einen Job irgendwo in den Ingenieursbereich oder auch selbst in dem Künstlerbereich. Ich sage, selbst im Künstlerbereich würde ich höher ansetzen als BWL aktuell. Man kann sich es kaum vorstellen, aber es ist wirklich so.
Ja, aber ich glaube, BWL hat auch zu Recht einen schlechten Ruf, weil dann viele so Leute, die jetzt schon wissen, dass sie vom Beruf Sohn mal werden, so diese eklige Klientel, die du dabei hast irgendwie.
Ja, aber das ist ja auch, also selbst die ja von Beruf aus Sohn sind, haben ja meistens noch irgendeinen Bürojob so. Weißt du, was ich meine?
Die sind, ja, aber meinst du, die sind wirklich am Racken oder das ist wirklich nur so
und da sind
Sekretärin befummeln und Kopierer bedienen?
Naja, es ist eher das Zweitere, würde ich sagen. Und das ist ja genau das Ding, aber es gibt halt Berufe. So, weißt du, so irgendwelche XYZ-Manager, also Manager ist ja sowieso ein Begriff, den ich so ein bisschen gefressen habe, wie einige wissen. Und das kann ich auch mit Stolz sagen, weil ich selber auch schon Manager und habe nicht geprogrammiert, sondern wirklich ausschließlich Leute gemanagt. Und kann da auch dann vielleicht ein bisschen auch Einblicke geben, wie das ist, ja, in so einer Position zu sein. Und das macht einen riesen Unterschied, ob du was von der Materie verstehst, was du da managst, ja, als wenn du jetzt sagst, oh, ich habe hier ein bisschen, in der Uni hat sich rauskristallisiert, dass ich in der Gruppenarbeit immer der Leader war, ja. Deswegen kann ich jetzt auch hier Teams leiten. Da kannst du dich wirklich selbst abschaffen.
Ach, genau, wie diese ganzen Hiopies von der Frankfurt School, die ihr FS Consulting da gegründet haben. Nicht weil sie Fähigkeiten haben, sondern weil der Vater von einem von denen einfach Connections hat. Ja. In irgendeine Rechtsanwaltskanzlei, in irgendeinen Commerzbank-Vorstand, in irgendeinen Targobank-Gedöns. Also wirklich ganz kleine Brötchen, Jungs, wirklich. Ihr seid nicht besser als irgendein Junge, der es nur in die Fußballmannschaft geschafft hat, weil der Vater den Trainer kennt.
Ja.
Weil die im selben Dartverein sind. Wirklich, das ist dieselbe Logik und ihr seid nichts Besseres. Wirklich, diese Typen, das muss man auch mal sagen, im Gibson, die da von den Fadis Kreditkarte eine Flasche Shampoos kaufen und dann diese Mädels, die sich auch nicht zu blöd sind, sich an so einem Typen zu rubbeln, nur weil der halt Knete hat und in so eng, also wirklich Mädels, habt mal ein bisschen mehr Selbstrespekt. Die Jungs glauben dann wirklich, die sind wer. Und dann hast du so Hyopies rumlaufen.
Es ist auch so. Aber ich sag halt, ich glaube, dass diese Parallelwelt auch geschaffen wurde, in dem Sinne, dass wir angefangen haben und das irgendwie dass wir als Gesellschaft das auch okay finden. Also, weißt du, wie ich meine? Es sitzt ja dann keiner da. Und Arbeitnehmer haben, finde ich, da auch immer erstaunlich wenig Macht, oder Einfluss darauf, mit wem die so zusammenarbeiten oder wie sich das so strukturiert. Mhm. Weißt du, auch wenn jemand Neues eingestellt wird, haben auch Arbeitnehmer und andere mit erstaunlich wenig teilweise so Macht. Das ist schon schon faszinierend, finde ich.
Ja, das hat auf höheren Ebenen keinen Einfluss. Ich kenne halt nur so Beispiele, wo Leute sich fehlverhalten haben im Betrieb, wo dann die Frage schon, das sind aber auch kleinere Betriebe, wo dann die Frage schon war, gibt es da eine Abmahnung oder werden die gegangen und was machen wir? Und dann auch die Belegschaft zugezogen wurde. Weiß nicht, ich habe mal einen Fall gehabt, wo zwei Azubis sich geschlagen haben.
Ja.
Wo es dann darum ging, so der Betriebsrat und die Geschäftsleitung meinten so, ja komm, der hat sich entschuldigt, es tut ihm wirklich leid, wir geben ihm eine zweite Chance. Und die Belegschaft so meinte, no, 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 der benimmt sich bei uns auch immer scheiße, wir wollen ihn nicht mehr. Und dann ist seine Ausbildung einfach im Arsch. Ja. Im Zweifel. Also.
Aber davon muss halt ein bisschen mehr gehen. Aber ich glaube, das ist der eine Punkt. Ich wollte noch den zweiten Punkt sagen, ja, weil du es auch schlecht angesprochen hast. Und ich glaube, wir werden uns zu Tode beraten in den nächsten Jahren.
Ja.
Weil wir unmenschlich viel Geld für Beratung ausgeben. Und das ist nicht, wir lassen uns beraten, sondern es ist, wir brauchen Arbeitskräfte auf Zeit, die irgendein Projekt machen. Weil wir machen ja alles in Projekten heutzutage. Mhm. Das ist ein Projekt, das hat dann nicht ganz klar definierte Projektziele. Jedes Projekt ist auch ein Erfolg in Deutschland gerne mal. Also man feiert dann einfach und das ist ein Erfolg, weil wir da super gut sind, auch zu akzeptieren, dass wir dann einfach alles so runtergestuft haben, so Ziele eindampfen, ja, in dieser Richtung. Und ich glaube persönlich, dass uns das wird noch ein paar Jährchen funktionieren, vielleicht auch noch ein paar Jahrzehnte, weil Deutschland hat halt noch so einen Wohlspeckgürtel, Deutschland hat halt noch Unternehmen, die in den 70ern, 80ern einen Namen für sich gemacht haben, die es halt heute noch gibt, die auch international Bedeutung haben. Aber ich glaube, das geht richtig rapide nach unten. Ja, und ich hoffe, dass da noch ein Umdenken stattfindet. Wenn ihr selber Student seid und das gerade hört, ist natürlich nur meine Meinung zu dem Thema, ist ganz klar. Ihr sollt jetzt nicht direkt euer Studium abbrechen, vielleicht, aber beschäftigt euch mit dem Thema, kann ich nur jedem empfehlen, weil es wird auf langfristige Zeit nicht gut gehen. Und ich persönlich bin so eine Person, also ich könnte jetzt hier sitzen und wir könnten jetzt auch sagen, stell dir mal vor, wir hätten jetzt so einen BWL-Job, hätte ja auch jeder von uns haben können, ja, in dem Sinne. Und wir setzen jetzt hier so, vielleicht wird es uns gar nicht mehr betreffen. Ja, vielleicht sind wir in Rente, ja, bis das durchgeht, 30 Jahre oder so sind wir vielleicht in Rente und das Ding ist durch für uns. Ja. Aber ich kann da trotzdem nicht stillsetzen, ich als Person, weil ich habe keine Lust, irgendwie im Land in Rente zu gehen, das so vollständig auf dem absteigenden Ast ist.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ich glaube, bei vielen ist halt so diese, viele, ich habe das Gefühl, und jetzt mögt ihr mich korrigieren, wenn ich mich irre, aber ich glaube, viele Leute, die FDP wählen, wählen FDP gar nicht, weil die ihre Interessen vertreten, sondern weil die sich denken so, ja genau, was ich erarbeitet habe, darf mir keiner wegnehmen und irgendwann habe ich auch mal Geld. Aber dass die Chancen, dass du da hinkommst, sehr gering sind und auch wegen so FDP-Heinis sehr gering sind und dass du auch eher von der sozialen Ungerechtigkeit betroffen bist jetzt, als du davon profitieren würdest, als Gutverdiener mehr Steuern zu haben, weniger Steuern zu zahlen. Ich glaube, da fehlt einfach in vielen Situationen so die Reflexion, was realistisch ist fürs Leben.
Ja, und ich würde da noch einen letzten Punkt zu sagen. Alle Gründer, die ich kenne, ja, für die ich gearbeitet habe oder mit denen ich zusammengearbeitet habe oder tue, die unmenschlich viel für dieses Unternehmen geopfert. Da fährt keiner einen geleasten Porsche, ja. Da hat keiner irgendwie ein fettes Zweithaus oder sonst irgend so ein Kram. Die ackern richtig hart für das. Ja, es ist unmenschlich hart, so ein Gründer zu sein. Und es ist nicht so ein glamouröses Ding. Klar darfst du da mal auf so eine Party. Aber ich kann dir auch sagen, die meisten, die ich kenne, die gehen schon wieder um 11 oder so von so einer Party. Weil der nächste Tag ist halt hart. Du kannst dich nicht feiern lassen, wenn dein Unternehmen, oder also wenn dir ein Unternehmen was bedeutet, ne? Ja. Sagen wir es mal so, ich trenne jetzt mal bewusst diese Gründer von diesen Möchtegern-Gründern, ja, also richtige Gründer. Wenn dein Unternehmen was bedeutet, dann kannst du nicht bis in die Puppen an einem Donnerstagabend feiern, wenn du noch nicht weißt, wie die nächsten 4 Wochen du die Angestellten bezahlst und ähnliches.
Ja.
Und das passiert, ja, das ist absolut realistisch.
Oh boy. Also wenn Leute zuhören, die in meinem Startup gearbeitet haben oder so, erzählt mal, oder wenn ihr gründen wollt, erzählt mal ein bisschen von eurer Perspektive. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was so die Meinungen sind und was so das Stimmungsbild ist. Wenn ihr FDP wählt, ruft mich auch mal an, dann können wir auch mal darüber reden und ihr braucht dann Hilfe.
Und ich denke, wir könnten vielleicht auch bei Bedarf oder wenn sich auch Leute finden, können wir mal überlegen, ob wir auch so eine Spezialfolge mal dazu machen. Mhm. Ich denke, es ist ein hochinteressantes Thema. Ich glaube, ich kann da auch so einige Perspektiven einbringen. Würde mich wahnsinnig freuen, aber vielleicht kann ich auch jemanden auftreiben, der mal Lust hat, da einfach drüber zu sprechen, auch in dem Ganzen, wie sich das anfühlt. Zum Abschluss habe ich noch ein süßes Thema
vorbereitet. Jetzt kommt's, ey.
Und zwar, ich habe ein neues Kissen gekauft und ich musste so schmunzeln, wie diese Matratzen- und Kissenhersteller heißen.
Wie heißen die denn? Ich glaube, das hast du das in den letzten Podcast schon erzählt, Simon.
Echt, habe ich das?
Ja.
Oh je.
Da habe ich sogar noch von Bett 1 angefangen. Ich meine, du hast schon mal erzählt, dass sie irgendwie Schlaraffia heißen.
Ja, stimmt. Ja, ja, okay, Entschuldigung. Dann ist das...
Alles
da
fein.
Ist, da ist das mein Fehler.
Aber schläfst du denn auf dem Kissen? Du hast ja jetzt eine längere Zeit damit gearbeitet. Schläfst du gut auf dem Kissen?
Nee, tatsächlich habe ich erst 3-mal drauf geschlafen, weil ich ja in den letzten x Wochen nicht zu Hause war im Prinzip. Aber ich kann eine Sache sagen, ich versuche permanent dieses Kissen zu substituieren und es ist so lustig auf so eine gewisse Ebene.
Wie meinst du?
Ja, unbewusst im Schlaf substituiere ich das. Und zwar, was da einfach passiert ist, ich fange an und liege natürlich ganz normal auf diesem Kissen und nehme dann aber irgendwas anderes, was auf der anderen Seite meines Doppelbetts liegt, statt dem Kissen als Kissen. Also einmal lag noch so eine Decke so schön zusammengefaltet einfach auf der anderen Seite, die wollte ich am nächsten Tag wegräumen. Am Morgen wache ich auf. Ich lieg so ein Drittel auf meinem nageligen neuen tollen Kissen und so 2 Drittel mit meinem Kopf auf dieser Decke. So quer daneben. Und ich habe es auch wohl geschafft, die im Schlaf ein bisschen hinzuziehen zu dem anderen Teil, zu dem anderen Kissen. Also das ist so lustig. Einmal habe ich einfach auf dem Teil meiner Bettdecke geschlafen.
Okay.
Mit dem Kopf, wie auch immer. Ja. Aber mir ist echt so, ich schlafe halt so tief, dass ich nichts mitbekomme.
Echt nicht?
Ja, ich bekomme gar nichts mit. Irgendwie war das ist übertrieben schlimm. Nicht schlimm, das ist übertrieben witzig einfach.
Aber hast du, ich meine, wir teilen uns ja hier ein Doppelzimmer, hast du nicht mitbekommen, als ich gestern Abend hochgekommen bin?
Nein, überhaupt nicht. Da habe ich viel zu tief geschlafen für.
Ich habe dich und dann bist einmal fast abgeworfen mit dem Schuh. Du hast die Nase zu sitzen, wirklich wie so ein Sägewerk. Und ich denke so, boah Junge, wenn ich ja nicht auch tief schlafe, dann hatte ich wirklich so, boah, gleich hackt hier.
Nee, ich hab wirklich, ja, so, da war meine Nase leider zu. Heute mache ich Nasenspray wieder rein. Ich hoffe, dass es besser wird, aber nee, ich kriege da einfach nichts mit. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich echt fest. Das Einzige ist, manchmal muss ich mal raus nachts, dann muss ich mal kurz aufs Klo oder ich habe Durst oder so und dann lege ich mich mal wieder hin und schlafe weiter direkt 3 Minuten, bin ich wieder eingepennt.
Ja, also gut, meine Freundin schnarcht auch, ich kann damit umgehen. Und ich musste mal nur so anticken und dann war so, okay, ich drehe mich um. Und dann war Ruhe, das war super.
Ja.
Aber es ist so, außerdem Skiurlaub, ich bin eh gewöhnt. Also als einziges Mädel mit so 5 schnarchenden Jungs auf einem Zimmer, ist auch so, boah, gleich. Aber meist habe ich das Glück, Niklas schläft schläft leichter als ich. Bis ich wach werde, ist der schon 3-mal rumgelaufen. Oh,
das hat
ja. Und ich muss mal sagen, du hast nicht so eine Skiurlaub-Attitüde hier. Also es ist nicht so morgens um 7 aufgeht, sondern es ist so ein bisschen so, ich finde das gut, so ein bisschen, wie heißt das nochmal? Ich wollte sagen La Vida Loca, aber das ist Spanisch.
La Dolce Vita.
La Dolce Vita, vielen Dank.
Ja. Und ich denke, das ist ein super Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir gehen, denke ich, jetzt schön an den Pool.
Yes, so machen wir es.
Trinken noch ein erfrischendes Kaltgetränk.
Limoncello Spritz.
Und wünschen euch eine wunderschöne Woche, Wochenende, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Lasst euch nicht klauen.
Nee.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.